Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei Wissen fürs Leben in der Arbeiterkammer in Feldkirch. Heute ist Dienstag, der 4. Juni 2019 und es erwartet Sie ein Vortrag über das Glück der Berührung, Halt und Geborgenheit finden durch Zärtlichkeit. Referent ist Professor Dr. Cem Ekmekcioglu aus Wien. Ich sage das Datum 4. Juni deshalb, falls Sie das Video dieses Vortrags an einem kalten Wintertag anschauen, müssen Sie wissen, dass heute einer der ersten Tage ist, an dem das Thermometer die 30-Grad-Marke erreicht hat und an dem der Railjet aus Wien mehr als eine Stunde Verspätung hatte. Mit dem Thema das Glück der Berührung beleuchten wir ein Thema, das in unserer Gesellschaft sträflich unterbelichtet ist und verhängnisvoll vernachlässigt wird. Es ist eine verblüffende Tatsache. Jede und jeder von uns besitzt einen großen Schatz, ein großes Vermögen, doch die meisten von uns wissen es nicht oder haben es vergessen. Es ist wie ein Lottogewinn, den man nicht abholt. Dieser Schatz, dieses Vermögen, dieser Lottogewinn, das ist das Wunder der Berührung. Aktiv und passiv berühren dürfen und berührt werden. Berührung ist Leben. Doch viele Menschen leben, als wären sie unberührbare Parias. Angenehme, sanfte, zärtliche, liebevolle Berührungen sind für unser Leben von enormer Bedeutung, vor allem für unseren Lebenssinn, unsere Lebensenergie, unsere Gesundheit, ebenso wie für den sozialen Zusammenhalt und für eine vertrauensvolle, sichere Bindung für Halt und Geborgenheit. Zwei kleine Querverbindungen zu früheren Vorträgen in dieser Reihe Wissen fürs Leben. Der Philosoph Professor Wilhelm Schmidt hat in seinem Vortrag über die Gelassenheit auf die große Bedeutung der Berührung hingewiesen mit den Worten: Tief in der Existenz jedes Einzelnen ist die Erfahrung verankert, wenn ich berührt werde, lebe ich und spüre ich, dass ich lebe. Wenn ich nicht mehr berührt werde, entgeht mir das Leben und ich spüre das Leben nicht mehr. Der Arzt und Psychotherapeut Professor Reinhard Haller hat im Februar hier über das Wunder der Wertschätzung gesprochen. Und alles, was er über die Wirkung von Wertschätzung gesagt hat, gilt auch für die Wirkung von Berührung. Denn Berührung ist Wertschätzung in ihrer reinsten und unmittelbarsten Form. Professor Cem Ekmekcioglu wird uns bewusst machen, welche vielfältigen Wirkungen von sanften, langsamen, liebevollen, zärtlichen Berührungen ausgehen, heilsame Wirkungen auf allen Ebenen, körperlich, geistig, seelisch und sozial. Anlass für diesen Vortrag ist unsere Begegnung bei den letztjährigen Goldecker Dialogen, die das Leitthema hatten, die Magie des Berührens. Und Anlass ist dieses kleine Buch, Das Glück der Berührung, Halt und Geborgenheit finden durch Zärtlichkeit. Zu meiner Überraschung musste ich erfahren, dass der Verlag dieses Buch nicht mehr auflegt und es deshalb vergriffen ist. Aber wir haben noch einige Exemplare für Sie hier, einige ganz wenige. Umso wichtiger, weil das Buch vergriffen ist, ist es, dass Sie jetzt in diesem Vortrag, in diesem Video, die wichtigsten Erkenntnisse über das Glück der Berührung erfahren, also reinstes Wissen fürs Leben. Cem Ekmekcioglu ist in Deutschland geboren und aufgewachsen. Und er hat dann in Wien Medizin studiert. Seit 1994 arbeitet er an der Medizinischen Universität in Wien, und zwar am Zentrum für Public Health. Er ist Physiologe, Schwerpunkt seiner Lehr- und Forschungstätigkeit sind Ernährung und Chronobiologie. Er ist Autor zahlreicher medizinischer Fachpublikationen sowie populärer Ernährungs- und Gesundheitsbücher. Cem Ekmekcioglu ist mit einer Ärztin und Psychotherapeutin verheiratet und Vater von 3 Kindern. Lieber, geschätzter Herr Professor Ekmekcioglu, ganz herzlichen Dank, dass Sie unsere Einladung angenommen haben, den langen Weg, die lange Reise von Wien nach Velkirch auf sich genommen haben und jetzt hier sind. Ganz herzlich willkommen.
Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Franz, lieber Dr. Köp, zunächst einmal herzlichen Dank für die Einladung, hier einen Vortrag über dieses wichtige Thema halten zu dürfen. Ich bin ehrlich gesagt das erste Mal richtig in Vorarlberg. Einmal bin ich durchgefahren in Richtung Schweiz und war jetzt begeistert von der Landschaft, von der Natur. Ich habe einen sehr schönen Wasserfall gesehen auf dem Weg hierher. Also die Verspätung der ÖBB hat sich voll gelohnt in diesem Fall, muss man schon sagen. Und heute ist ein besonders schöner, berührungsfreundlicher Tag. Ja, das Klima, das Wetter macht schon sehr viel aus hinsichtlich Berührungen. Und dazu komme ich ein bisschen später in meinem Vortrag zu sprechen bei der Distanz- und Nahkultur. Da gibt es auch kulturelle Unterschiede in der Welt. Ja, so gesehen passt das Wetter heute ideal. Ja, und keine Minusgrade im Winter, wo man dick eingepackt ist, sondern recht offen und leicht bekleidet, locker bekleidet hierher gekommen ist. Wie schon angekündigt, ich bin an der Medizinischen Universität in Wien tätig, schon seit vielen Jahren und bin von meiner Ausbildung her Facharzt für Physiologie. Das ist ein Facharzt, der sich mit den Funktionen des Körpers befasst, ja, was auch zur Haut und zum Tastsinn gut passt. Außerdem bin ich Ernährungsmediziner. Das ist auch der Forschungszweig, dem ich in den letzten Jahren primär nachgehe. Ja, alle Arten von Themen, sei es von Diäten über Vitamin D, behandle ich dort. Auch als Chronobiologe bin ich aktiv. Eine der letzten Publikationen, die ich eingereicht habe, da ging es um diese Sommer-Winterzeit-Diskussion, die mich auch irgendwie betroffen hat und ich diesbezüglich auch recherchiert habe und eine Publikation dazu verfasst habe. Heute aber geht es um das Thema Berührungen. Und ich möchte damit anfangen, ein bisschen in der Geschichte, Ihnen die Geschichte des Ganzen zu erzählen. Wie hat alles begonnen? Ja, wie schon angekündigt, habe ich auch Gesundheitsbücher geschrieben über Ernährung, aber auch über das Altern. 2009 ist auch ein Buch über das Altern erschienen im Westend Verlag. Möglicherweise wird das nächstes Jahr neu aufgelegt, von mir überarbeitet. Schauen wir mal. Und ein Verleger in Wien, eines Wiener Verlages, ist auf mich über meine Website aufmerksam geworden und hat mich dann 2010 im Sommer, glaube ich, oder was, 2011, so ganz, es ist schon so lange her, dass ich mich nicht mehr so ganz erinnere, hat mich kontaktiert und gemeint, ja, er hat eine Idee für ein gemeinsames Projekt. Ja, und ich kann mich noch gut erinnern, wir saßen damals im Café Stein im 9. Wiener Gemeindebezirk an einem Sommertag. Es war warm, daran kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Und dann haben wir uns ein bisschen locker unterhalten und da meinte er, er würde gern ein Buch mit mir machen mit dem Titel Der unberührte Mensch. Ja, und die erste Assoziation, die ich bei diesem Titel hatte, war unberührt hinsichtlich teilnahmslos, ignorant, ja, Überfluss an Medien. Das war so der erste Sinn, die erste Assoziation, die ich bekommen habe. Aber kurze Zeit später hat er mich dann genauer aufgeklärt über seine Vorstellungen und gemeint, er würde gerne ein Buch über den Tastsinn, über den Menschen, der keinen Körperkontakt bekommt, verfassen. Habe ich kurz überlegt und dann gesagt, ich brauche kurz Bedenkzeit. Ja, ich kann das nicht gleich entscheiden, ja, und brauche kurz Bedenkzeit, weil ich mich mit diesem Thema außer bei Vorträgen noch nicht so auseinandergesetzt hatte. Ja, und dann habe ich mir zu Hause habe ich ein paar Mal drüber geschlafen und habe mir gedacht,
eigentlich ein sehr, sehr interessantes, sehr wichtiges Thema. Ich habe im Internet recherchiert, ich habe geschaut, gibt es dazu schon Bücher, und ich habe recht wenig darüber gefunden. Ja, wenig Literatur, das war 2011. Mittlerweile gibt es schon eine Fülle von Literatur, auch in den Online-Buchhandlungen und so weiter finden Sie einiges an Literatur, aber zu dem Zeitpunkt gab es noch wenig. Ja? Und habe mir dann selber die Frage gestellt, so, bin ich überhaupt berufen, so ein Buch zu schreiben? Ja? Und dann habe ich gewisse Punkte, sind mir durch den Kopf gegangen. Unter anderem, ich bin auch Mediziner, Arzt, war auch ärztlich tätig, und das Werkzeug des Arztes ist die Hand. Ja, ich bin Physiologe, ein Physiologe erforscht die Körperfunktionen. Ich bin Vater von 3 Kindern, bin in einer berührungsfreundlichen Umgebung in Deutschland aufgewachsen und habe mir gedacht, eigentlich kann ich das machen. Ich bin auch Wissenschaftler, kann die Studien dazu sehr gut recherchieren. Eigentlich sollte das gut gehen, ich traue mir das zu und habe zugesagt. Und so ist dann das erste Buch entstanden, Der unberührte Mensch. Ja? Und das Glück der Berührung ist eine Überarbeitung dieses Buches aus dem Jahr 2011. Und das Glück der Berührung ist dann 2016 entstanden. Ja? Vor diesem Angebot habe ich in der Akademie für Physiotherapie im Wilhelminspital Physiotherapeuten die Physiologie gelehrt. Ja, das war in den 2000er Jahren. Und schon damals ist mir aufgefallen, in den Physiologie-Lehrbüchern, in den Standard-Lehrbüchern in der Physiologie, dass der Tastsinn eigentlich recht unterrepräsentiert war in diesen Büchern. Ja. Für das Sehen waren damals 30 Seiten vorgesehen, für den Tastsinn vielleicht 4-5 Seiten. Ja. Schon damals ist mir das aufgefallen. Und als Physiotherapeut und als Lehrender muss man sich natürlich über die Relevanz des Stoffes, den man weitergibt, schon sich Gedanken machen. Und ein Physiotherapeut bewegt und spürt. Ja, und der muss viel über die Muskulatur, aber auch viel über den Tastsinn erfahren. Ja. Und damals war das schon für mich ein bisschen unbefriedigend. Was soll ich dem Physiotherapeuten jetzt hier viel beibringen? Viel ist noch nicht bekannt. Mittlerweile weiß man schon viel mehr. Und ich habe Ihnen auch 1-2 Folien diesbezüglich auch in diesen Vortrag integriert, die Ihnen zeigen sollen, dass jetzt abseits vom normalen Tastsinn auch angenehme Berührungen in anderen Arealen im Gehirn auch zusätzlich wahrgenommen werden. Ja? So war die Geschichte des Ganzen. Und jetzt möchte ich anfangen, ein bisschen über die Haut zu sprechen. Ja? Vieles von dem werden Sie schon wissen. Was ist die Funktion der Haut? Die Haut gehört zu den dichtesten Epithelien im Körper. Das heißt, sie schützt uns vor Krankheitserregern. Ja? Und wenn man eine Wunde hat, und das weiß jeder von Ihnen, oder großflächige Verbrennungen, dann steigt das Infektionsrisiko an. Die Haut ist aber auch dazu da, Vitamin D zu bilden. Und Vitamin D als Supplement, als Nahrungsergänzungsmittel, ist seit Jahren sehr, sehr populär. Und der erste Syntheseschritt der Vitamin D-Synthese findet in der Haut statt, unter Einfluss von UV-Strahlen in der Wellenlänge zwischen 280 bis 320 Nanometer. Aber, und das hat jetzt Relevanz für diesen Vortrag, über die Haut wird auch die Wärme, die in unserem Körperkern entsteht, ständig entsteht, nach außen abgegeben. Ja? Ein Mensch hat einen Energieumsatz, eine Wärmeabgabe in Ruhe, die entspricht einer 60 Watt Wolframglühbirne. Ja? Und jeder von Ihnen, mittlerweile gibt es Gott sei Dank schon seit vielen Jahren Energiesparlampen, aber jeder von Ihnen, der das miterlebt hat, und das haben einige von Ihnen, ja, wenn man sich in die Nähe einer 60 Watt Wolfram-Glühbirne befindet, dann wird es schon sehr, sehr heiß dort. Ja? Und da sehen Sie schon, dass die Haut, ja, und der Tastsinn auch viel mit Wärme zu tun haben. Ja? Und da gibt es auch interessante Studien diesbezüglich, was würde passieren, oder überlegen Sie sich mal, ob es einen Unterschied machen würde, wenn man Ihnen eine kalte Tasse in die Hand gibt. Wenn ich Ihnen eine kalte Tasse in die Hand gebe, oder eine warme, angenehme Tasse und das natürlich vor allem dann im Winter. Ja? Wenn es heiß ist, natürlich ist es kalt, vielleicht angenehm, aber so unter Neutralbedingungen oder im Winter, ob das einen Unterschied macht. Und es macht in der Tat einen Unterschied. Und da gibt es sogar eine Studie, die das mal untersucht hat. Und wenn man jemandem, einen Probanden oder wenn man ihnen zum Beispiel unter normaler Zimmertemperatur eine warme Tasse in die Hand gibt, dann würden sie vielleicht denjenigen, zum Beispiel mich, der ihnen die Tasse in die Hand gibt, als sympathischer einstufen, als wenn ich ihnen eine kalte Tasse in die Hand gebe. Ja? Quasi physische Wärme ruft psychische Wärme hervor. Und dazu gibt es auch, wie gesagt, Studien. Worum es heute geht, ist der Tastsinn. Und der Tastsinn ist zur Orientierung im dreidimensionalen Raum immens wichtig. Aber der Tastsinn, wie Dr. Köp schon angedeutet hat, ist auch für Wohlbefinden und in Anführungszeichen Glück sehr, sehr wichtig bei Erwachsenen. Ja, wobei das Wort Glück natürlich nicht eindeutig definierbar ist. Glückliche Augenblicke haben wir nicht ständig, sondern in gewissen Momenten unseres Lebens. Vielleicht, wenn wir berührt werden, wenn wir angenehm berührt werden. Und was passiert jetzt physiologisch, wenn wir berührt werden? Wenn in der Haut, und das sehen Sie hier, befinden sich unter anderem Tastsensoren, ja, die nach ihren Entdeckern benannt wurden, wie zum Beispiel hier die Fata Pacinischen Körperchen. Das sind Vibrationssensoren, die auf Vibration reagieren. Dann gibt es andere Tastkörperchen, wie die Ruffini-Körperchen zum Beispiel, die reagieren auf verschiedene Berührungstastqualitäten. Ja. Und dieser Reiz wird dann in eine Sprache übersetzt, die unser Körper versteht. Ja, und unser Körper übersetzt sie in elektrische Potenziale, in sogenannte Aktionspotenziale. Ganz einfach ein Strom, ein elektrischer Strom. Das heißt, durch dieses Berührtwerden, ja, aber auch wenn ich selber berühre, entsteht sozusagen in den Nerven, in der Haut ein elektrischer Strom. Und dieser elektrische Strom leitet diese Information des Berührtwordenseins ins Gehirn. Ja, in die sogenannte somatosensorische Hirnrinde, wo wir dann die Berührung als Berührung hier wahrnehmen. Ja, und das läuft mit einer extrem hohen Geschwindigkeit, mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 Metern pro Sekunde. Ja, deswegen können wir das auch gleichzeitig spüren. Wenn wir uns selber berühren, spüren wir diese Berührung gleichzeitig, weil dieser Weg natürlich von dem Ort zum Beispiel von der Hand bis ins Gehirn vielleicht nur ein Meter ist, aber die Nerven leiten bis zu 100 Metern pro Sekunde. Das ist schon seit Ewigkeiten bekannt. Studien in den letzten Jahren, 10, 15, 20 Jahren, haben aber auch gezeigt, ja, dass angenehme Berührungen zusätzlich zu diesen Arealen, wo wir Berührungen spüren, auch in Areale projiziert werden, die für Wohlbefinden, Zufriedenheit, in Anführungszeichen Glück verantwortlich sind im Gehirn. Ja? Und das konnte man mit sogenannten Magnetresonanzaufnahmen nachweisen. Ja? Und diese Reize werden über andere Nervenfasern ins Gehirn weitergeleitet, ja, die auch in diese Belohnungsareale, Areale, die fürs Wohlbefinden wichtig sind, verantwortlich sind. Ja. Und das sieht man hier. Ich möchte auf diese Folie nicht näher drauf eingehen und sich mit solchen komplizierten Folien quälen, aber für jeden ist ersichtlich, ja, dass das ein zusätzliches Areal ist. Wenn man hier eine Person an der Handinnenfläche berührt, wird nur dieses Areal aktiviert. Aber am Unterarm, wo sich diese zusätzlichen Nervenfasern, die sogenannten C-taktilen Nervenfasern, gehäuft befinden, werden auch andere Areale aktiviert im Gehirn, die eben Wohlbefinden hervorrufen. Und so hat man auch ein richtiges Korrelat bei Menschen für Wohlbefinden, für angenehme Berührungen im Gehirn nachweisen können. Also es ist nicht nur ein Mythos oder das ist nicht nur das gleiche Areal, wohin angenehme Berührungen hier projiziert werden, sondern das sind zusätzliche Areale, die eben bei uns diese Glücksmomente hervorrufen. Gut, und wie soll man jetzt berühren? Ja? angenehme zärtliche Berührungen heißt zweierlei. Nicht zu schnell und nicht zu grob. Ja? Und das wurde auch hier in Studien hier nachgewiesen. Ja? Das ist eh klar. Nona wird der ein oder andere von Ihnen sagen, das weiß ich eh schon, was quält er mich hier mit solchen Folien. Die sind eh schon bekannt. Aber dazu gibt es auch systematisch durchgeführte Untersuchungen. Ja? Die zeigen, dass eine Bewegung, eine Berührung oder drüberstreichen in einem Tempo, das sind die weißen Balken, so zwischen 1 und 10 Zentimeter pro Sekunde, ja, das kann jeder zu Hause dann ausprobieren mit Stoppuhr, ja, viel angenehmer wahrgenommen werden als zum Beispiel Berührungen, die in einem Tempo von 20 Zentimeter pro Sekunde erfolgen. Ja. Und diese schnellen Berührungen werden sogar dann als sehr unangenehm hier im Kopfbereich auch empfunden. Ja? Also nicht nur neutral, nicht nur angenehm, sondern im Kopfbereich auch unangenehm. Ja? Und äquivalent zur Geschwindigkeit gibt es auch hier von den ähnlichen Gruppen Untersuchungen, wo ein geringer Druck, also eine angenehme, sanfte Berührung, Low Force, verglichen wurde mit einer groben, starken, mit einem starken Druck, High Force. Und auch hier zeigte sich, dass sowohl bei Frauen, Female, als auch Männer diese angenehmen Berührungen, dieser sanfte Druck, als viel angenehmer wahrgenommen wird. Je höher der Balken, desto angenehmer wurde diese Berührung wahrgenommen als ein starker Druck. Gut, ich habe schon vorher erwähnt, ja, dass zu dem Zeitpunkt, wo ich mein Buch, wo das Buch im Werden war, es relativ wenig Literatur zu diesem Thema gegeben hat. Einer der bekanntesten Werke zu dem Thema damals, was ich mir dann auch besorgt habe, ja, und gelesen habe, war das Buch oder ist das Buch Körperkontakt von einem bekannten US-amerikanischen Anthropologen und Humanisten, Herrn Ashley Montagu. Ja? Und er hat in seinem Buch, basierend auf vor allem tierexperimentellen Untersuchungen, diese Conclusio getroffen, dass Berührungen lebenswichtig sind. Ja? Natürlich müssen wir sagen, dass ein Erwachsener auch ohne Berührungen überleben kann. Ja? Er wird kein sehr angenehmes, vielleicht wohlbefindendes, wohliges Leben führen, außer diese Einsamkeit ist erwünscht, ja? Aber er kann natürlich überleben. Ja? Aber diese Berührungen sind vor allem natürlich lebenswichtig in den ersten Lebensjahren und darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Und welche Untersuchungen kommen in diesem Buch vor? Einer der bekanntesten Untersuchungen zur Lebenswichtigkeit von Berührungen in der frühen Kindheitsphase wurden durchgeführt von dem Psychologen Harry F. Harlow, die auch in einer der bekanntesten Wissenschaftszeitschriften in Science Ende der 50er Jahre publiziert wurde. Diese Art von Untersuchungen würden wahrscheinlich heutzutage nicht durch die Ethikkommission gehen. Also ethisch angreifbare Untersuchungen, die aber die besondere Bedeutung von Wärme und weicher Umgebung gezeigt haben. Und was hat Harry Harlow gemacht? Er hat Rhesusäffchen nach der Geburt von der Mutter getrennt, ja, und sie von Drahtmüttern aufziehen lassen, in Anführungszeichen. Ja. Und eine Drahtmutter hat die Nahrung geliefert, die Milch, und die andere Drahtmutter, das sehen Sie hier, war in ein weiches Frottee umwickelt und hatte hinten noch eine Wärmelampe, diese 60 Watt, die ich vorher angesprochen habe, ob sie jetzt 60 Watt gewesen sind oder weniger, das weiß ich jetzt nicht. Aber diese Mutter war eben die warme, weiche, angenehme Mutter. Und was hat er beobachten können? Er hat beobachten können, dass diese Rhesusäffchen, um ihren Hunger zu stillen, kurz zu der anderen Mutter gegangen sind, ihren Hunger gestillt haben und sofort dann wieder zur weichen, angenehmen, warmen Mutter gegangen sind und dort die restliche Zeit verbracht haben. Und konnte daraus schließen, dass diese Wärmeweichheit wichtig ist. Wie konnte er das auch schließen? Wie konnte er auch hier einen Zusammenhang finden? Er hat auch gesehen, dass Rhesusäffchen, die nur von der Drahtmutter aufgezogen werden, in Anführungszeichen, gewisse Entwicklungsrückstände wie Durchfälle zum Beispiel gezeigt haben. Und so konnte er schließen daraus, vermuten, schließen. Den absoluten Beweis konnte er natürlich von einer Studie nicht erbringen, dass eben diese wohlige Wärme, diese Weichheit in den ersten Lebensjahren sehr, sehr wichtig ist. Ich habe diesen Satz modifiziert von einem Zitat von einem britischen Psychoanalytiker. Ja, und hier geht es darum, halten, bis es sich selbst halten kann. Wen meine ich mit es? Ich meine in diesem Fall das Kind. Und das hat mir so gut gefallen, dass es auch im Buch vorkommt, das Originalzitat von Patrick Caseman. Ja, ein Kind halten, so lange halten, bis es stabil am Boden steht, ein Fundament, ein stabiles Fundament erbracht wurde und somit in die Welt entlassen werden kann. Ja. Und worauf will ich hier hinaus? Ich will hier hinaus, dass in der Kindheitsphase ja, Berührungen, Körperkontakt extrem wichtig sind. Eigentlich so lang, bis sich das Kind dann abkoppelt. Und ich habe drei Kinder und ich weiß ganz genau, wann sich dann die Kinder abkoppeln. Das fängt an mit dem Beginn der Pubertät. Ja? So langsam akzeptieren sie so langsam nicht mehr Berührung und dann in der Pubertät, jeder von ihnen, der Kinder hat, der weiß das auch, kann das sicher auch bestätigen, in der Pubertät kapseln sich dann ganz ab. Und da ist es wichtig, dass man das respektiert. Ja, und Berührungen müssen gewünscht und erwollt sein. Ja. Zwangsbeglückung ist schlecht. Ja. Und daher habe ich auch meinen Kindern die Berührungen gegeben, die sie brauchen. Ja, die Jüngste ist jetzt fast 13. Ja. Da geht es noch mit Berührungen. Aber die ältere Tochter ist 17. Und die will wieder ein bisschen mehr. Das heißt, diese anstrengende Phase der Pubertät hat sich schon überwunden und sucht jetzt schon ein bisschen mehr nach Berührungen. Diese Pyramide kommt auch in dem Buch vor. Sie bezieht sich oder wurde inspiriert, ist inspiriert von der Pyramide der Bedürfnishierarchie von dem amerikanischen Psychologen Abraham Maslow, ja, die wir hier ein bisschen umfunktioniert haben. Und hier an der Basis hinsichtlich Berührungen ja, steht körperliche Nähe und Geborgenheit. Ja. Nur wenn ich dem Säugling körperliche Nähe und Geborgenheit geben kann, kann sich eine Bindung entwickeln. Ja. Und da gehört das Stillen natürlich ganz, ganz wichtig auch dazu. Als Ernährungsphysiologe und Ernährungsmediziner kann ich auch nur darauf hinweisen. Und aus dieser Bindung heraus, aus dieser körperlichen Nähe heraus, kann sich unser Selbstwertgefühl und Anerkennung entwickeln. Ja? Und ein Mensch, der angenehm berührt wird, genügend Berührungen bekommt, geht anders auch auf andere Menschen zu. Ja? Mit mehr Selbstwertgefühl, möglicherweise mehr Selbstvertrauen, mehr Weltoffenheit. Und diese Anerkennung und der Selbstwert ist dann wichtig für körperliches Wohlbefinden und Lebenslust und wie man sagen will, für Sinn und Spiritualität, wobei das natürlich ein bisschen im Raume stehen mag. Gut, was bewirken jetzt? Ich als Physiologe habe mich natürlich hinsichtlich Berührungen auch mit physiologischen Parametern, mit Korrelaten befasst, ja, die angenehme Berührungen induzieren können. Ja, das eine habe ich Ihnen schon gezeigt, die Magnetresonanzaufnahme, und habe Ihnen schon dargestellt, dass angenehme Berührungen zusätzlich zur somatosensorischen Hirnrinde auch in Areale im Gehirn projiziert werden, die für Wohlbefinden wichtig sind. Ja. Und was sind noch Veränderungen, die wir erleben können oder die im Körper stattfinden, wenn wir angenehm berührt werden? Ja. Und das ist unter anderem eine vermehrte Ausschüttung des Oxytocins. Die eine oder der andere hat das sicher schon mal gehört, das Oxytocin ist ein Hormon, das schon seit über 100 Jahren bekannt ist und das aus der Neurohypophyse, Hypophysenhinterlappen, ein Areal im Gehirn, ins Blut freigesetzt wird. Und es hat zwei Hauptfunktionen, die schon eben seit vielen, vielen Jahren bekannt sind. Ja. Es wirkt venenauslösend im Rahmen des Geburtsvorganges, daher Oxytocin, auch übersetzt schnelle Geburt. Und es hilft dem Säugling beim Stillvorgang, indem es die Milchausführungsgänge, die Muskulatur in den Milchausführungsgängen kontrahiert und somit der Säugling leichter die Milch einsaugen kann. Das sind die zwei Hauptfunktionen des Oxytocins. Nur seit etwa 15 bis 20 Jahren weiß man, dass auch in anderen Arealen im Gehirn beim Menschen Bindungsstellen für das Oxytocin nachweisbar sind. Und es haben einige Studien, auch tierexperimentelle Studien vor allem, gezeigt, dass das Oxytocin auch ein Bindungshormon ist, das für die Mutter-Kind-Bindung wichtig ist, das für die Paarbindung wichtig ist, ein Sozialisationshormon. Es gibt Studien, wo Oxytocin supplementiert wurde, substituiert wurde und man gezeigt hat, dass diese Menschen, die Oxytocin bekommen haben, mehr Vertrauen in andere Personen hier zeigen. Also nicht nur diese zwei physiologischen Hauptfunktionen, sondern auch soziopsychologische Funktionen weist das Oxytocin auf. Und was passiert jetzt im Rahmen von Berührungen? Ja. Und das ist eine Studie, ja, die wurde bei verheirateten Paaren durchgeführt. Ja. Und was hat man denen gesagt? Oder die wurden eingeschult in angenehme Berührungen. Eine Warm-Touch-Anwendung, ja, wurden sie eingeschult. Ja. Das ist die Interventionsgruppe. Das sind die Balken mit den gestrichelten Linien. Und die Kontrollgruppe. In wissenschaftlichen Untersuchungen hat man die Interventionsgruppe und die Kontrollgruppe sollte so weitermachen wie bisher. Ja? Und diese Paare sollten sich 3x30 Minuten pro Woche angenehm berühren. Und bei angenehmen Berührungen geht es immer um nicht intime Stellen. Ja? Nacken zum Beispiel, Oberarm, Arme, Nacken, ja? Rücken. Ja, und die sollten sich da berühren. Und dann wurde im Speichel der Oxytocinspiegel gemessen. Und das brauche ich nicht näher erläutern, das sehen Sie alle selber. Ja. Schon nach einer Woche zeigte die Interventionsgruppe deutlich höhere Oxytocinspiegel als die Kontrollgruppe, die wie gehabt ihren normalen Alltag durchgeführt. Leider gibt es dazu nicht so viele Studien, aber zum Beispiel diese Studie hat eindeutige Effekte von angenehmen Berührungen auf den Oxytocinspiegel hier nachweisen können. Eine andere interessante Studie, die ich bei diesen Vorträgen über Berührungen immer wieder gerne bringe, eine super Idee für eine Studie, wenn man so eine ausgefallene, interessante Idee hat, dann kann man die auch als Wissenschaftler recht gut unterbringen. Ja. Und was haben Professor Dietzen und ihre Kollegen hier bei dieser Studie gemacht. Ja, sie haben fast 50 Paare genommen, ja, und diese Paare in zwei Gruppen unterteilt. Die eine Gruppe hat Oxytocin per Nasenspray bekommen, ohne es zu wissen. Ja, eine randomisiert placebo-kontrollierte Studie, die wussten nicht, dass sie Oxytocin bekommen haben. Und die anderen Paare haben ein Placebo-Präparat, also ein Scheinpräparat bekommen. Und was mussten dann die Paare machen? Die mussten dann in einem videoüberwachten Raum wie wild streiten. Ja, das wurde jetzt nicht gesagt, wie wild streiten, aber die sollten über die klassischen Streitthemen diskutieren, streiten. Jetzt 10, 15 Minuten. Und wurden dabei videoüberwacht. Ja, was sind so klassische Themen unter Paaren? Finanzen, Treue. Sie werden das alle wissen oder der eine oder andere wird das auch schon erlebt haben. Ja? Und sie sollten sich ein paar Themen aussuchen und dann reingehen und dann streiten. Und da wurde Video überwacht und es wurde geschaut, ja, wie die miteinander umgehen. Ja. Ob die Fetzen geflogen sind oder ob man halbwegs gesittet miteinander umgegangen ist. Ja. Und was hat sich gezeigt? Ja. Und die Paare wussten das nicht, dass die Paare, die Oxytocin bekommen haben, viel gesitteter, positiver miteinander umgegangen sind, als die das Placebo-Präparat bekommen haben. Die Paare, die Oxytocin bekommen haben, haben auch gestritten. Ja? Aber es gab auch positive Phasen in dieser Diskussion. Ja? Und vor allem, und das sieht man hier auch, war der Effekt bei Männern zu sehen, stärker zu sehen. Ja? Sodass man sagen kann, dass Oxytocin, könnte man daraus folgern, macht eventuell die Männer ein bisschen empathischer, ja? Sodass sie auf die Frauen mehr zugehen. Das ist das eine mit dem Oxytocin. Das nächste Kapitel dreht sich um einen Schutzschirm. Schutz vor was? Ja, das ist jetzt kein Finanzschutzschirm. Schutzschirm assoziiert man vor ein paar Jahren, diesen Finanzschutzschirm in Europa. Ja, hier geht es um was ganz anderes. Hier geht es um Schutz vor Stress. Ja, und das sind so Wohlbefinden haben wir ein bisschen besprochen, jetzt mit dem Oxytocin. Und eine Sache, die viele betrifft, fast alle betrifft in unserer Gesellschaft, ist Stress. Ja? Ob jetzt der Stresspegel zugenommen hat, weiß ich nicht. Ich bin selber kein Stressforscher. Aber immer wieder hört man, wir sind alle gestresst, das Leben ist stressig. Sogar von den Kindern hört man das. Ja? Und wie kann man dem entgegensetzen? Da gibt es verschiedene Methoden, ja, die ich auch nicht alle kenne. Ja, aber eine mögliche Methode, um ein bisschen vor Stress geschützt zu werden, ist eventuell Körperkontakt, angenehmer Körperkontakt. Und dazu gibt es auch Studien, von denen ich Ihnen jetzt gleich zwei präsentieren werde. Ja. Und wie kann man Stress als Mediziner oder in psychologischen Untersuchungen messen? Das kann man vor allem über zwei Methoden. Ja. Bei Stress wird das sogenannte Stressnervensystem aktiviert. Vielleicht hat die eine oder der andere das schon mal gehört, der sogenannte Sympathikus. Und was macht der Sympathikus? Der Sympathikus hebt meinen Blutdruck an und hebt meinen Puls an, sodass ich über das Blutdruckverhalten, ja, und über den Puls auch einen Hinweis bekomme, wie gestresst jemand ist. Ja. Ein hoher Blutdruck hat auch andere Ursachen. Ja. Aber Stress ist eine der wichtigeren Ursachen. Ja. Und einem Hypertoniker, also jemandem mit Bluthochdruck, empfiehlt man daher auch Entspannungstechniken, um den Stress zu reduzieren. Unter anderem Entspannungstechniken. Das zweite, neben diesem Stressnervensystem, ist das Stresshormon Cortisol, das Sie vielleicht auch schon mal gehört haben. Ja? Von der Cortisontherapie hat jeder schon mal was gehört. Ja? Sodass ich über die Messung dieser beiden Korrelate einen Hinweis bekomme, wie gestresst jemand jetzt ist. Also Blutdruck, die erste Blutdruckmessung wurde Ende des 19. Jahrhunderts von Rivarocci eingeführt. Und das Cortisol ist eben das bekannteste Stresshormon, das ich auch recht gut im Speichel messen kann. Gut, was hat man gemacht? Das ist die erste Studie, die ich Ihnen präsentieren will. Ja, auch hier hat man Paare genommen. Und diese Paare hat man in zwei Gruppen unterteilt. Ja, die eine Gruppe, ja, hat vor dem Stresstest, ja, in einem Raum 10 Minuten Händchen gehalten, ein romantisches Video geschaut, ja, einen Liebesfilm quasi, ja, und sich dann kurz vor der gestressten Reaktion noch 20 Sekunden umarmt. Und dann wurden die Männer und die Frauen gestresst. Und was stresst einen? Wie kann man jemanden stark stressen? Ja, was ist ein starker Stress, ohne jemanden zu schaden? Ja, es gibt auch Stressstudien mit Elektroschocks, aber die sind, glaube ich, nicht so optimal. Ja, eine andere Sache, ja, die stresst, eine der stärksten Sachen, die jemanden stresst, ist eine Rede zu halten vor einem Publikum, so wie ich das jetzt tue. Ja. Das heißt, ich bräuchte jetzt wahrscheinlich auch Berührung, Körperkontakt, dass ich ein bisschen runterkomme. Ja. Und das ist eine der stärksten Stressreaktionen und auch in diesem Fall mussten die Personen eine kurze Rede halten und hatten nur kurz Vorbereitungszeit. Und währenddessen hat man den Blutdruck gemessen und sich angeschaut, bei Stress erwarte ich mir, der Blutdruck steigt an. Ja? Und dann sich angeschaut, gibt es einen Unterschied zwischen den Paaren, die Körperkontakt hatten und die anderen Paare hatten nichts gemacht während der 10 Minuten, saßen nur nebeneinander und hatten keinen Körperkontakt. Gab es einen Unterschied in dieser Studie hinsichtlich der Stressreaktion? Und das, was Sie hier sehen, ist der Anstieg des Blutdrucks. Je größer der Wert, desto schlechter. Höhere Stressreaktion. Ja? Und die weißen Balken, Warm Contact heißt, es gab in diesem Fall Körperkontakt, angenehmen Körperkontakt, No Contact, kein Körperkontakt. Und was sich hier zeigt, ist, oben ist der obere Blutdruckwert, unten ist der untere Blutdruck, der sogenannte diastolische Blutdruckwert. Und was sich zeigt, ist, dass die Paare, die Körperkontakt hatten, bei den Paaren fiel der Anstieg des systolischen Blutdrucks, aber auch teilweise des diastolischen Blutdrucks, viel geringer aus als die Paare, die keinen Körperkontakt hatten. Das heißt, dieser Körperkontakt hat die Paare geschützt ein bisschen vor der starken Stressreaktion. Ja? Eine andere Studie mit dem Cortisol, ja, war eine ähnliche Studie, wo auch die Testpersonen, in diesem Fall Frauen, eine Rede halten mussten vor einem grimmig und ernst reinschauenden Expertengremium, der sogenannte Trier Social Stress Test. Ja? Und in diesem Fall wurde nicht nur der Blutdruck und die Herzfrequenz gemessen, sondern auch der Cortisolspiegel. Und je höher der Cortisolspiegel, desto intensiver die Stressreaktion. Und vor dieser Stressreaktion gab es drei Gruppen. Die eine Gruppe, ja, hatte keine Interaktion mit dem Partner. Die zweite Gruppe hatte Social Support vom Partner. Das heißt, der Partner hat gut zugeredet den Frauen, der Ehepartner, Lebenspartner. Ja. Und in der dritten Gruppe wurde der Partner instruiert, die Frau vor dem Stresstest eine Nackenmassage zu geben. Unter Instruktion eines Physiotherapeuten. Und dieser graue Balken zeigt Ihnen die Dauer des Stresstestes. Und was zeigt sich? Die Frauen, die eine angenehme Nackenmassage erhalten haben, hatten kaum einen Anstieg des Cortisols. Danach ist das Cortisol ein bisschen angestiegen, aber hat sich relativ schnell wieder normalisiert. Wohingegen die Frauen, die keine Interaktion hatten oder vor allem die Frauen, die Social Support von ihrem Partner hatten, ja, von einem männlichen Partner, die waren am meisten gestresst. Ja. Und das ist beim Trierer Social Stress Test, der erstmalig Mitte der 90er Jahre etabliert wurde, bekannt. Ja. Frauen stresst das, wenn der Mann vor einem Stresstest gut zuredet. Ja. Er meint sehr gut, ja. Er will gute Tipps geben, redet gut zu, macht vielleicht ein bisschen Druck, schneide bitte ein bisschen besser ab als deine anderen Konkurrentinnen. Ja. Und das stresst die Frau anscheinend so stark, ja, dass die mit dem Cortisol raufgeht. Ja. Das ist ein Ergebnis, das schon aus den 90er Jahren bekannt ist. Ja. Das heißt, bei Frauen ist es vor einem Stresstest vielleicht besser, entweder der Mann massiert sie und hält den Mund. Ja, das ist wahrscheinlich das Beste, was Sie hier sehen. Ja, oder vielleicht kommt nur eine Freundin mit und nicht der Mann. Ja. Umgekehrt ist es ganz anders. Also wenn die Frau da ist, reagieren die Männer, wenn die Frau da ist, bei Social Support auch gering, mit einem geringen Cortisolanstieg. Ja. Weil Frauen vielleicht jetzt nicht gute Tipps geben, sondern einfach sagen, du schaffst das. Ja, mach dir keine Sorgen. Ja. Wenn wir das jetzt zusammenfassen hinsichtlich Stress, gibt es zwar nicht sehr viele Studien, aber die Studien, die es gibt, haben gezeigt, dass angenehmer Körperkontakt vor einer Stressreaktion diese Stressreaktion ein bisschen dämpfen kann. Ja? Überspitzt formuliert, ein bisschen übertrieben formuliert, könnte man daher schließen, dass angenehmer Körperkontakt vielleicht wie ein Beta-Blocker wirkt, ja, in gewisser Weise. Ja, und diesen Anstieg der Herzfrequenz, diese Stressreaktion dämpfen kann. Und ich meine, ein wichtiger Grund, warum ich diese Gesundheitsbücher auch geschrieben habe, war Egoismus. Ja, in welcher Hinsicht Egoismus? Weil mich das Wissen interessiert hat, weil ich selber lernen wollte, ja, durch Recherchen. Ja. Und ich habe bei diesem Buch auch selber für mein Leben sehr viel gelernt. Ja. Und hinsichtlich Stress habe ich das zum Beispiel auch gelernt. Ja. Und nachdem ich das festgestellt habe, immer wenn einer der Töchter dann in die Schule zu einer Schularbeit oder Test hat, habe ich sie vorher kurz umarmt. Ja, vor allem die Jüngere, da ging es, war kein Problem. Bei den Älteren war es nicht so leicht, wie ich das vorher schon angedeutet habe. Ja, um ein bisschen den Stress zu dämpfen. Ja. Auch bei meinem Sohn zum Beispiel, als er 14, 15 war, er ist mittlerweile 20. Er durfte schon mit 14, 15, wie viele andere auch, wahrscheinlich alle Computer spielen. Ja, aber ich habe manchmal bei ihm gemerkt, dass er beim Computerspiel geladen war, nach dem Computerspiel. Ja. Und nachdem ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, bin ich einfach zu ihm hingegangen und habe ihn ein bisschen umarmt, sanft, sodass er es akzeptieren konnte. Und dann habe ich auch gemerkt, zwar nicht immer, aber doch recht oft, dass er dann ein bisschen runtergekommen ist von diesem Geladensein. Ja. Und da glaube ich, dass Umarmungen, Berührungen, angenehmer Körperkontakt muss nicht lange erfolgen, uns runterholt von dieser ganzen Stress, von dem Geladensein, vielleicht von subaggressivem Verhalten, ja, und ein bisschen im Körper hier Wohlbefinden schafft. Massage hilft aber nicht nur bei Verspannungen und zum Stressabbau. Massage ist auch gut bei Depressionen. Ich übergehe gleich diese Folie, weil die ist ein bisschen kompliziert. Aber es haben zahlreiche Studien gezeigt. Das sind einige Studien, die hier zusammengefasst wurden, entschuldigen Sie, und die gezeigt haben, dass Massage depressive Symptome dämpfen kann. Ja, wenn ich eine manifeste Depression habe, kann ich die nicht mit Massage alleine therapieren. Das ist klar. Ja, da brauche ich eine unterstützte Therapie eines Fachmanns. Ja, aber Massage kann unterstützend, komplementär dazu hier vorteilhafte Effekte zeigen. Und Massage ist Körperkontakt. Und das geht auch in Richtung Wohlbefinden. Ein weiteres Thema, das ich hier ansprechen will, ist das Thema Berührungen im Alter. Und das ist hier auch ein ganz wichtiger Satz. Der Tastsinn ist eigentlich von unseren 5 klassischen Sinnen der einzige Sinn, ja, der bis ins hohe Alter, ja bis in den Tod, noch fast voll, ohne jegliche Einbußen hier erhalten bleibt. Ja, das wissen Sie alle. Wir kriegen Sehprobleme, wir kriegen Hörprobleme. Unter anderem ist der Geschmackssinn beeinträchtigt, auch der Riechsinn im Alter. Ja, aber der Tastsinn bleibt bis zum Tod mehr oder minder gleich erhalten. Und er ist auch einer der ersten Sinne, die aktiviert werden. Ja, man schätzt so schon in der 7. bis 10. Schwangerschaftswoche kann der Fetus dieses Fruchtwasser, das bewegende Fruchtwasser schon spüren. Ja, nicht umsonst treten dann die Kinder, teilweise auch meine Kinder, gegen die Wand, Bauchwand der Mutter, ja, wenn sie merken, draußen tut sich was. Ja. So gesehen kann man schon sagen, ja, dass der Tastsinn von diesen 5 Sinnen über die längste Lebensspanne hier ohne Einbußen hier voll funktionstüchtig ist. Und daher ist berührt werden im Alter, in der Pflege auch sehr, sehr wichtig. Ja. Und dazu gibt es auch Studien, von denen ich Ihnen hier auch 2 hier präsentieren will. Ja. Gerade ältere Menschen weisen, obwohl es dazu eigentlich nicht richtige Studien gibt, die ich jetzt kennen würde, ja, weisen sehr wahrscheinlich viel Berührungsdefizite auf. Ja, und reagieren daher möglicherweise viel stärker auf Berührungen. Ja. Wie ein trockener Schwamm, der das Wasser schnell in sich hineinsaugt. Ja. Und hier zeige ich Ihnen jetzt 2 Studien, ja, wo ein geringes Engagement schon ausreichend war, um relativ starke Effekte zu erzielen. Und was wurde hier gemacht? Ja, hier wurde bei Frauen in Seniorenheimen, 45 Frauen ohne Demenz, die wurden zweimal pro Woche 5 Minuten an der Hand massiert und es wurde währenddessen ihnen gut zugeredet. Also eine kurze Unterhaltung, eine angenehme Unterhaltung. Und es wurde mit Fragebögen das Selbstwertgefühl, Self-Esteem over time und das Wohlbefinden festgestellt. Und verglichen wurde diese Gruppe, die massiert wurde, mit Kontrollgruppen, die entweder keine Intervention hatten oder nur eine verbale Intervention, also keinen Körperkontakt. Und was zeigt sich hier? Und hier sehen Sie massive Effekte. Ja, nur in der Gruppe, die Körperkontakt hatte, nur in dieser Gruppe nahm das Selbstwertgefühl der Frauen zu. Ja, und auch das Wohlbefinden wurde über die Zeit deutlich besser. Ja. Es sind kleine Studien, muss man sagen. Und in der sogenannten evidenzbasierten Medizin würden Sie jetzt nicht die höchste Stufe erreichen, aber es sind kleine Ansatzpunkte, an die man sich halten kann und die auch Sinn machen natürlich. Ja. In einer anderen Untersuchung gab es auch eindrucksvolle Ergebnisse, in diesem Fall bei Demenzpatienten. Berührungen, angenehmer Körperkontakt können bei Demenzpatientinnen und Patienten wie ein Bindeglied, eine Kette zwischen dem Ich, das sich vielleicht hinter einer gläsernen Wand oder einer Mauer befindet, und der Umwelt bewirken. Und was hat man hier gemacht? Hier war der Aufwand ein bisschen mehr. Ja. Diese Demenzpatienten wurden massiert, jeden Tag von Montag bis Freitag über 3 Monate am Rücken und an den Beinen. Und es wurde mit Fragebögen bei den Pflegepersonen, die die Fragebögen beantwortet haben, erfragt, wie das Verhalten der Demenzpatientinnen war und wie der Schlaf war. Und was hat sich gezeigt? Dass diejenigen, die massiert worden sind, kaum oder gar nicht in diesem Fall Verhaltensauffälligkeiten nach 3 Monaten Therapie gezeigt haben, auch kaum Schlafstörungen. Im Gegensatz zu denjenigen, die nicht massiert wurden, also die Kontrollgruppe. Und hier zeigt sich schon, wie stark der Effekt sein kann. Aber wie gesagt, einschränkend hinsichtlich der wenigen Studien, die es dazu gibt. Und was man hier auch sagen muss, ist, 2 Monate nach Ende der Therapie gab es keinen Unterschied mehr. Das heißt, diese Massage war über 2 Monate nicht nachhaltig, sodass Demenzpatientinnen und Patienten wahrscheinlich immer einen gewissen Körperkontakt brauchen, um positive Effekte erzielen zu können. Aber obwohl es nicht so viele Studien gibt, zeigen diese Studien sehr eindrucksvoll, was es bewirken kann, wenn man älteren Menschen Körperkontakt gibt. Und da komme ich jetzt schon zu einem weiteren Thema, ja, einem Thema, das, nachdem mein erstes Buch Der unberührte Mensch erschienen ist, von der Presse immer wieder aufgegriffen wurde, ja, und was ich so nicht eindeutig beantworten konnte. Und ich habe immer wieder die Frage bekommen, na, was bewirkt denn Berührungslosigkeit? Werden wir alle krank? Ja. Und als Wissenschaftler an der Universität muss ich mich auch an Studien halten und an die evidenzbasierte Medizin. Und meine Antwort daher war, ich weiß es nicht. Es gibt dazu kaum Untersuchungen. Ich kann vermuten, was es macht, aber sonst weiß ich es nicht. Weil sowas zu dem Zeitpunkt kaum untersucht worden war. Aber wenn wir mit normalem Menschenverstand nachdenken, ja, und unsere eigenen Erfahrungen mit einspielen lassen, dann können wir gewisse Punkte vermuten. Ja. Vor allem Unwohlsein und miese Laune. Ja. Das miese Laune natürlich von der Artikulation her passt nicht so ganz in diesen Vortrag hinein. Ja. Aber ich finde, mir gefällt das sehr gut. Ja. Jemand, der keinen Körperkontakt bekommt, unbefriedigend oder nicht ausreichend, ja, der wird möglicherweise nicht super gelaunt sein. Ja, möglicherweise kann er das anderswo kompensieren, aber das Risiko, dass er dann mies gelaunt ist und vielleicht eine gewisse depressive Symptomatik aufweist, ist schon da. Ja. Das mit dem Selbstwertgefühl habe ich schon erwähnt. Ja. Personen, die berührt werden, genügend Körperkontakt bekommen, ja, können auch anders auf andere Personen zugehen. Instabile Identität lasse ich mal im Raum stehen. Wie gesagt, untersucht wurde das meines Wissens nach noch nicht systematisch. Aber was sehr wohl untersucht wurde, ist der Zusammenhang, und dazu gibt es zahlreiche Studien, der Zusammenhang zwischen unerwünschter Einsamkeit, ich muss das Wort unerwünscht dazu nehmen, wobei man sich rein unter dem Wort Einsamkeit natürlich auch was vorstellen kann, unerwünschte Einsamkeit und Krankheiten und Sterblichkeit. Und jemand, der natürlich einsam ist, der wird sehr wahrscheinlich auch keine Berührungen haben. Und jemand, der keine Berührungen bekommt, fühlt sich wahrscheinlich auch einsam. Sodass diese beiden Symptome, Krankheiten ineinander verquickt sind und miteinander zu tun haben, reziprok. Und was kann Einsamkeit bewirken? Dazu möchte ich Ihnen auch ein paar Folien hier zeigen. Ja? Einsamkeit ist ein Stressfaktor. Ja? Einsamkeit kann den Blutdruck steigern, also auch eine Hypertonie hervorrufen, einen Bluthochdruck. Aber Einsamkeit kann auch das Immunsystem beeinträchtigen. Dieses Stresshormon Cortisol, was ich vorher angesprochen habe, wirkt physiologisch dämpfend auf das Immunsystem, aber wenn ich gestresst bin, wenn ich einsam bin und sehr viel Cortisol ausschütte, dann geht der Schuss nach hinten los. Ja? Und somit kann das Immunsystem übermäßig stark supprimiert werden. Wie bei dieser Studie, wo man erstsemestrige Universitätsstudenten geimpft hat, die haben eine Grippeimpfung bekommen. Und man hat die Antikörpertiter gemessen nach einem Monat und 4 Monaten. Ja? Das heißt, wie die Studentinnen und Studenten auf die Impfung reagiert haben. Je höher der Antikörpertiter, desto besser haben sie reagiert auf die Impfung. Ja? Und diejenigen mit hohem Einsamkeitsscore, das wurde mit Fragebögen erfragt, ja, die weißen Balken, das waren die Studentinnen und Studenten, die ein hohes Level an Einsamkeit aufgewiesen haben, die hatten sowohl nach einem als auch nach 4 Monaten die niedrigsten Antikörpertiter, wobei man hier vermuten kann, dass bei denen eben vielleicht durch das Cortisol, durch die hohen Cortisolspiegel, das Immunsystem übermäßig stark gedämpft wurde. Eine andere Studie, eine ähnliche Studie, die ethisch teilweise auch vielleicht kritisch zu betrachten ist, ja, wo aber medizinisch kontrolliert wurde, da wurden Versuchspersonen in einem Krankenhaus aufgenommen, gesunde Versuchspersonen und überwacht. Und die haben ja, in die Nasenschleimhaut Rhinoviren, also Schnupfenviren bekommen, Grippeviren bekommen und man hat geschaut, wie viel Prozent von denen erkranken. Und hat das in Relation gesetzt zur Gemütslage, also Wohlbefinden. Hohe Gemütslage hier rechts, das sind die, denen es gut geht. Positive Lebenseinstellung, Optimismus, gute Gemütslage. Schlechte Gemütslage sind Personen mit depressiver Symptomatik, Ängstlichkeit, vielleicht eine gewisse Aggression. Ja. Und was hat sich gezeigt? Schauen Sie auf die gelben Balken, dass von denen, ja, die eine hohe Gemütslage hatten, nur 25% insgesamt erkrankt sind. Aber diejenigen mit einer gedämpften Gemütslage, von denen ist fast jeder Zweite, also 40% in diesem Fall erkrankt. Und das zeigt uns auch hier so ein bisschen die Connection: Einsamkeit, schlechte Gemütslage, gedämpftes Immunsystem. Und witzigerweise, das habe ich jetzt vor kurzem im Rahmen der Recherche für diesen Vortrag auch gefunden, eine Studie gefunden. Auch bei dieser Studie von den gleichen Autoren wurden Versuchspersonen mit Schnupfen und Grippeviren inokuliert. Ja, und man hat geschaut, wie viel Prozent von denen werden krank. Und dann wurden sie auch erfragt, wie viel Körperkontakt sie hatten. Und diejenigen, die viel Körperkontakt hatten, also Daily Hugs, tägliche Umarmungen, wurden signifikant weniger krank als diejenigen, die weniger Körperkontakt und weniger Social Support, soziale Unterstützung hatten. Das sind so Hinweise, dass eben auch Körperkontakt hier möglicherweise, wahrscheinlich, und da bin ich vorsichtig hier in meiner Conclusio, hier sich positiv auf das Immunsystem auswirken kann. Überdämpfung wahrscheinlich der Stressreaktion und Verbesserung des Wohlbefindens. Das will ich jetzt übergehen. Ist eine der größten Meta-Analysen, also Zusammenfassungen von Studien, hat auch gezeigt, dass kontaktfreudige soziale Interaktionen um bis zu 50% mehr überleben als einsam. Also das Sterblichkeitsrisiko, wenn man einsam ist, steigt deutlich an. Ja, und das ist ein wichtiger Punkt, auch hinsichtlich des Alterns, hinsichtlich Langlebigkeit. Ja, und das werden viele von Ihnen sowieso schon wissen. Ja, ich möchte Sie damit jetzt nicht langweilen. Ja, aber soziale Aktivitäten, ja, sei es in der Familie, sei es ehrenamtlich, sei es im Seniorenclub, sind extrem, extrem wichtig für den Körper und sind extrem wichtig auch im Altern und auch für Langlebigkeit. Ein ganz wesentlicher Punkt. So, ich komme so langsam zum Ende. Ich habe aber noch ein paar Folien, ein paar Minuten habe ich noch. Ja. Das ist auch nicht uninteressant und deswegen wollte ich das kurz erwähnen, ja, weil ich von Einsamkeit gesprochen habe. Es gibt auch Meta-Analysen und Studien, wo das Sterblichkeitsrisiko verglichen wurde zwischen Verheirateten oder, das sind teilweise ältere Studien, mittlerweile muss man schon sagen, in Lebensgemeinschaft lebenden Paaren, also glücklich lebenden, verheirateten oder in Lebensgemeinschaft lebenden Paaren und Singles, beziehungsweise Personen, die geschieden sind oder verwitwet sind. Ja? Und was hat man gezeigt? Dass sowohl bei Männern als auch bei Frauen das Sterblichkeitsrisiko in der Zusammenfassung dieser Studien zunimmt, ja, bei Singles, geschiedenen, verwitweten, im Vergleich zu Verheirateten bzw. in Lebensgemeinschaft Lebenden. Ja. Wobei man natürlich sagen muss, wenn ich in einer schlechten Ehe lebe, ist das natürlich auch ein Risiko für Sterblichkeit. Ja. Also das ist klar. Ja. Nicht, dass Sie glauben, nur weil Sie verheiratet sind, werden Sie 120. Die älteste Person, Jean Calment, wurde 122. Also das ist natürlich nicht der Fall. Ja. Hier geht es um eine glückliche oder sagen wir mal so, dämpfe ein bisschen, halbwegs zufriedene Ehe, ja, und keine schlechte Ehe. Ja, schlechte Ehe ist schlecht. Ja. Und was in dieser Meta-Analyse auch gezeigt wurde, diejenigen, die mehrmals verheiratet waren, da ist das Risiko auch nicht besser geworden. Also oft heiraten, so einmal jährlich. Warum? Weil jede Scheidung ein Stressfaktor ist und das summiert sich natürlich mit den Jahren. Ja, das ist dann auch nicht so toll, ja, wenn man da schon zum siebten Mal zum Traualtag geht. Was sich hier auch gezeigt hat, was auch interessant ist für diejenigen, die das vielleicht wissenschaftlich ein bisschen besser sehen konnten, ist, ich will das nur kurz erwähnen, ist, dass dieser Unterschied in der Sterblichkeit zwischen Verheirateten und Nichtverheirateten, dieser Unterschied stärker war bei Männern als bei Frauen. Ja, das heißt, Frauen hat es vielleicht nicht so sehr viel ausgemacht, ob sie jetzt alleine leben. Schon, es gab schon einen Unterschied, aber dieser Unterschied verheiratet, nicht verheiratet, war stärker ausgeprägt bei Männern, sodass wir vielleicht ein bisschen schließen können, dass Männer eher von Frauen abhängig sind, ja? Und wenn sie dann alleine sind, dass das Sterblichkeitsrisiko dann deutlich stärker ist, als die Frau ist allein und wird endlich in Ruhe gelassen. Ein anderer Punkt, den ich eingangs meines Vortrags auch erwähnt habe, war dieses heutige günstige, berührungsfreundliche Wetter heute. Ja? Und da geht es eben um Distanz und Nahkulturen oder wie man im englischsprachigen Raum sagt, auch Low- und High-Touch-Cultures. Ja? Und einer der ersten publizierten Untersuchungen dazu wurde in den 60er Jahren durchgeführt. Ja? Was hat ein Wissenschaftler gemacht? Der hat sich in Cafés hingesetzt und Paare beobachtet, wie oft die sich berühren. Ich glaube, es war innerhalb einer Stunde. Ganz erinnern kann ich mich jetzt nicht. Ja? Und er hat sich in Cafés gesetzt in London, in Paris und in San Juan. Das ist die Hauptstadt von Puerto Rico. Ja? Und was hat er sehen können? Er hat dann mitgeschrieben, Strichelliste. Ja, dass sich die Paare am meisten in San Juan berührt haben. In Paris auch nicht schlecht, aber in London ganz schlecht, ja, in den 60er Jahren. Ja. Und danach gab es ein paar Untersuchungen zu dem Thema, ja, die dann dazu auch von Tiffany Field, einer bekannten US-amerikanischen Berührungsforscherin, woraus man dann schließen konnte oder die Welt einteilen konnte, die Länder, gewisse Länder in Low-Touch-Cultures, Countries und High-Touch-Cultures-Countries. Ja? Und die klassischen High-Touch-Culture-Countries sind die lateinamerikanischen Länder. Ja? Ich war selber auch mal, ich komme aus der Türkei, also der Mittelmeerraum sowieso, aber Lateinamerika noch mehr. Ja, ich war mal in Brasilien und da kriegt man fast keine Luft. Ja, das ist jetzt übertrieben. Das war jetzt ja Spaß. Ja. Und wohingegen zum Beispiel England, Großbritannien ist bekannt in der wissenschaftlichen Literatur als Low-Touch-Country zum Beispiel. Ja. Frankreich gilt auch eher als High-Touch-Country, also als Nahkultur. Ein anderer Punkt, was auch im Buch vorkommt, ja, ist Körperkontakt, Berührungen als Kommunikationsmittel. Ja. Berührungen, Körperkontakt ist auch eine wichtige Kommunikation. Ja. Das Händeschütteln ist jedem bekannt, ja. Wie man Hände schüttelt. Ja. Ob man den anderen von oben die Hand zusammenbricht, ja, wie es ein Präsident, ein bekannter Präsident anscheinend macht, ständig. Ja. Oder adäquat auf seine Gegenüber eingeht und dementsprechend die Hand gibt. Ja. Das macht was aus. Aber, und das haben einige Untersuchungen gezeigt, vor allem von einem Franzosen, ja, auch kurze, flüchtige Berührungen an nicht intimen Stellen, die möglicherweise gar nicht bewusst wahrgenommen werden, können was bewirken. Ja, als Beweis für Berührungen als Kommunikationsmittel. Und dieser Franzose, Professor Gauguin, ja, hat einige Studien gemacht. Unter anderem hat er zum Beispiel seine Assistenten in eine Fußgängerzone geschickt, um eine Fake-Petition durchzuführen, Umfrage. Ja? Und als diese Studenten Personen angesprochen haben, haben sie sie entweder kurz am Oberarm berührt, flüchtig oder nicht berührt. Ja? Und er konnte dann zeigen, dass diejenigen, die kurz berührt worden sind, eher bereit waren, an dieser Umfrage teilzunehmen. Ja? Auch Trinkgeldverhalten war besser, wenn der Kellner, Fake-Kellner, kurz eine Hand berührt hat oder nicht. Ja, und eine besondere Studie, die mir besonders gut gefallen hat, ist auch, der meinen Berufszweig betrifft, ist eine Studie bei Ärzten. Ja. Ärzte zum Beispiel wurden instruiert, Patienten beim Verabschieden entweder kurz am Oberarm zu berühren oder nicht zu berühren. Und diese Patienten hatten eine bakterielle Pharyngitis, die mit Antibiotika behandelt wurde. Und dann hat man nach 10, 14 Tagen, ja, geschaut, ob es einen Unterschied gab in der Medikamenteneinnahme zwischen denjenigen, die berührt worden sind, ganz kurz vom Arzt, flüchtig am Oberarm, oder und denjenigen, die nicht berührt worden sind. Und es zeigte sich, dass diejenigen, die berührt worden sind, waren, viel eher ihre Medikamente eingenommen haben, also die Compliance des Patienten, die Medikamente einzunehmen, war viel besser bei denjenigen, die berührt worden sind. Sodass Berührungen, kurze, flüchtige Berührungen an nicht intimen Stellen auch Vertrauen schaffen kann. Gut, das ist jetzt, glaube ich, jetzt der letzte Punkt, ja, auf den ich auch noch eingehen will und mit dem ich, muss ich ehrlich sagen, auch gequält wurde, nachdem das Buch erschienen ist. Ja. Und zwar gab es immer wieder dann die Frage, ja, recht hartnäckig, na, wie viele Berührungen brauchen wir denn pro Tag? Ja, wie viel ist denn genug? Ja. Und meine Antwort war, das ist individuell unterschiedlich, wie das Bedürfnis zu reden, sich zu bewegen, von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde kann das variieren. Ja. In den Studien, wo Personen zum Beispiel massiert worden sind, zur Massage gibt es einige Studien, wurde 20 Minuten massiert, ja, pro Tag. Ja. Aber das Bedürfnis nach Berührungen ist völlig individuell unterschiedlich. Ja. Und was hat es mit diesen 5-10% auf sich? Ja. Und hier ist ein Punkt, der mich auch ein bisschen ärgert, ja, schon seit Jahren ärgert, ja, und von dem ich auch ein bisschen abhängig bin. Ja. Hier geht es um die Smartphones, ja, um die Smartphone-Abhängigkeit. Ja. Auch ich bin ein bisschen da drin, ja, viele von uns. Ja. Und wenn man sich überlegt, zum Beispiel Jugendliche, ich habe jetzt kurz vorher gegoogelt, wie viele Jugendliche, jüngere, vor allem jüngere Menschen pro Tag am Smartphone hängen, und fast ein Drittel des Tages. Ja. Das sind 3-4 Stunden leblose Masse. Siliziumoxide, leblose Masse, ständig. Wenn 5% dieser Zeit in angenehme Berührung investiert werden würde, wobei ich weiß, junge Menschen berühren sich wahrscheinlich ein bisschen mehr als ältere Menschen. Ja? Aber wenn 5% von diesen 3 Stunden in Berührung investiert wird, könnte man so viel Gutes bewirken. Wichtig ist, dass man sich bewusst wird. Bewusst werden ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und das ist auch der Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe, taktiles Bewusstsein schaffen. Wenn ich es weiß, dass ich es brauche und wenn ich weiß, dass auch ein paar Minuten pro Tag ausreichen, dann kann ich es in mein Leben integrieren. Ja? Wenn ich es nicht weiß, lebe ich so wie bisher dahin. Gut, damit möchte ich abschließen mit einem, ich glaube, es ist der letzte Satz in dem Buch, das Glück der Berührung. Ja. Berührungen können recht viel bewirken. Angenehme, zärtliche Berührungen kosten nichts, bedürfen keines großen Kraftaufwandes, sind an keinen Ort und keine Zeit gebunden und haben keine unerwünschten Nebenwirkungen. Ganz im Gegenteil. Hier muss man ein bisschen nachdenken natürlich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen alles Gute noch.